Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in unserem Gottesdienst heute Morgen. Ich würde zu Beginn noch beten und dann starten wir mit dem, was ich heute vorbereitet habe oder euch mitgebracht habe. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und redet und uns auch immer wieder neue Ausrichtung und Wegweiser sein darf. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden, der hier ist, der hört. Ja, dass du durch dein Wort einfach Auferbauung schenkst, Ermahnung schenkst, Zurechtbringung schenkst. Und wir wissen, dass dein Wort lebendig ist, dass es Kraft hat, Leben zu verändern. Und vor allem für die möchte ich bitten, die dich noch gar nicht aufgenommen haben, noch nicht deine Kinder sind, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen können. Ja, gebrauch mich mit dem Wenigen, was ich dir bringen kann. Vielleicht sind es nur zwei Brote oder ein Fisch. Herr, vermehr du das Ausgeteilte bei den Hörern und gebrauch mich als ein Werkzeug, Herr, in deiner Hand. Amen. Ich sehe mich immer wieder in der Vorbereitung Themen bewegen, die ich dann wieder verdränge und denke, das ist schon ein heikles Thema, und finde mich immer mal wieder dann bei den Themen, die vielleicht kritisch sind oder die man vielleicht lieber umgehen würde. Und so ist ein Thema, das mich beschäftigt hat. Letztes Mal ging es um die Ehe und wie wichtig es ist, dass wir uns da auf das Fundament des Wortes Gottes stellen. Und heute soll es um das fremde Joch gehen. Ja, das fremde Joch, in das wir uns einspannen lassen können oder andere einspannen, wo die Bibel uns eine ganz klare Aufforderung gibt, wo Gott sagt, es ist notwendig in vielen Bereichen, dass wir uns klar abgrenzen und absondern und distanzieren von dieser Welt. Und ich hoffe, es geht euch nicht so wie den Jüngern. Der Raffi hat vorgelesen, nach der Geschichte hat Jesus von sich selber gesagt, dass er Gott ist, und vielen ging das durchs Herz, was er ihnen gesagt hat. Er hat gesagt, ihr müsst mein Blut trinken, und alle haben gesagt, das ist eine harte Rede. Und Jesus hat gesehen, meine Jünger, die nehmen da Anstoß dran. Und er fragt sie, wenn ihr da dran Anstoß nehmt, wie wird es sein, wenn ihr mich verherrlicht seht? Wie kann das sein, dass ihr an dem, was der Sohn Gottes sagt, Anstoß nehmt? Ich hoffe, euch geht es nicht so, und ich hoffe, ihr seid barmherzig mit mir. Ich erinnere mich an eine andere Predigt, da lagen Steine da, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass dann nachher vielleicht ein Tumult entsteht. Nein. Es geht um 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 14 bis 18 und 7, Vers 1 gehört auch noch mit dazu. Wir können da ganz viel für unser Leben als Menschen in dieser Welt rausnehmen, als Gläubige und immer noch hier in dieser Welt unterwegs, aber auch für die Gemeinde, wenn wir uns mit dem Thema Mitarbeit und wie wir das gestalten können und sollen, können wir ganz viel da rausnehmen. Und das Thema Mitarbeit möchte ich da noch ein bisschen vertiefen, was die Gemeinde angeht, in Bezug auf diese Verse als Leitfaden, weil das mich einfach beschäftigt hat in den letzten Wochen auch. Und immer wieder ich mich auch hinterfragt habe, wie ist denn das eigentlich mit Mitarbeitern, auch hier speziell in der Gemeinde. Ich lese ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wir sehen das Bild jetzt leider nicht. Moment, wir probieren das nochmal. Es mag nicht so richtig funktionieren. Ist aber auch nicht so schlimm. Es sind nur zwei Bilder. Ein Joch ist so ein Holzbalken, wo für gewöhnlich zwei Tiere eingespannt werden. In der Regel waren das Ochsen oder Rinder. Und Paulus macht hier vielleicht eine Anspielung auf 5. Mose 22, Vers 10, wo Gott sagt, du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Das Joch bedeutet, und Joch steht quasi für Arbeitsgemeinschaften, in die wir uns einspannen lassen, eine Gemeinschaft, die immer ein Miteinander irgendwie fordert. Ja, wo wir in allen Bereichen unseres Lebens, sei das geschäftlich, im Sozialen oder auch in der Gemeinde, in verschiedenen Beziehungen und Abhängigkeiten drinstecken oder uns hineinbegeben, bewusst. Das sind solche Arbeitsgemeinschaften oder Gemeinschaften, wo wir uns in ein Joch spannen lassen. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und ihr kennt die Stelle. Und es ist herrlich, mit Jesus in diesem Joch eingespannt zu sein. Aber der Apostel Paulus, der gibt hier eine ganz klare Warnung, dass wir uns eben nicht einspannen lassen sollen in ein Joch mit Ungläubigen, mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wenn wir das doch machen, und das ist das Bild, das ich euch vor Augen malen möchte, du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel pflügen, wer von beiden welcher ist, das lasse ich jetzt dahingestellt, aber ein Esel und ein Rind sind einmal von der körperlichen Kraft her komplett unterschiedlich. Das Rind hat viel mehr Zugkraft als der Esel. Und auch die Schrittlänge von einem Esel ist eine andere als die von einem Rind. Jetzt stelle ich mir vor, in meiner einfachen Vorstellungskraft, jetzt spanne ich einen Esel und einen Rind zusammen in ein Joch und die ziehen eine Furche, dass ich meinen Acker bearbeiten kann. Das ist ja immer der Plan, dass man irgendwie was zusammen erarbeitet. Und der Ochse, der zieht immer mehr als der Esel und wir machen keine gerade Linie, sondern wir fangen an, uns im Kreis zu drehen. Ja? Wir arbeiten im Kreis, aneinander vorbei. Der Esel ist vielleicht störrisch, will nach links, der Ochse will geradeaus und wir merken schon, wir sind da eingespannt in einer Arbeitsgemeinschaft, in einer Beziehung und kommen da irgendwie nicht raus. Ja, und sind in einer Abhängigkeit, die überhaupt keinen Sinn macht. Und Paulus, er nimmt das Thema hier sehr ernst. Er gibt insgesamt 5 Anweisungen oder 5 Vergleiche, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, aber wir gehen sie durch. 5 Vergleiche uns an die Hand, wo wir abgleichen können oder wo er die Wichtigkeit rausarbeitet, dass ein Gläubiger und ein Ungläubiger gar nichts miteinander zu tun haben. Überall, wo wir in einem Joch uns befinden, entstehen tiefere oder weniger tiefe Abhängigkeiten, die unser Entscheidungsvermögen irgendwo eingrenzen oder beschränken können. Im Kontext von dem 2. Korintherbrief meint Paulus hier wahrscheinlich nicht die Ehe oder die tägliche Arbeit, sondern dass die Apostel, also die Gemeinde, nicht mit diesen falschen Aposteln, die dort in der korinthischen Gemeinde unterwegs waren, mit denen zusammenarbeiten sollen. Das zieht sich durch den ganzen 2. Korintherbrief, diese Warnung vor den Irrlehrern und den falschen Aposteln. Und im Kontext spricht er in der Gemeinde sehr wahrscheinlich genau dieses Problem an, dass eben die Gläubigen sich nicht auf diese falschen Apostel einlassen sollen und mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Aber, wie gesagt, wir können aus diesem Prinzip auch ganz viel ableiten für uns als Christen heute. Paulus fordert die Korinther auf, hier in erster Linie also sich von den Aposteln, von diesen falschen Aposteln abzusondern. Und trotzdem gibt uns Gottes Wort hier eine Richtschnur, an der wir uns entlanghangeln sollen und können. wie wir denn jetzt mit dem Thema umgehen sollen. Wie viel Absonderung ist wichtig und wie viel Gemeinschaft ist wichtig? Wir können ja auch nicht ganz aus der Welt hinausgehen. Ja, im ersten Korintherbrief sagt Paulus nämlich in Kapitel 5, Vers 9 und 10, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Also wie viel Umgang, wie viel Gemeinschaft, wie viel Zusammensein ist wichtig. Wir sollen ja auch ein Licht sein als Christen. Ja, wir sind ja aufgefordert, das Evangelium in die Welt rauszutragen und zu leuchten. Und es geht nicht, wenn wir jetzt in ein Extrem verfallen und sagen, so, ja, keine Gemeinschaft mit Ungläubigen, also kein fremdes Joch. Vorsicht vor Extremen an der Stelle. Das ist damit nicht gemeint. Wir gehen dann noch tiefer rein. Wir können nicht uns ganz absondern von der Welt. Jeder steckt ja auch irgendwo vielleicht in einem Arbeitsverhältnis, und mein Chef ist zum Beispiel nicht gläubig und die Firmenführung ist auch nicht gläubig. Ja, heißt das jetzt, ich soll keine Arbeitsgemeinschaft eingehen mit jedem, der ungläubig ist? Oder was ist damit gemeint? Wie können wir das jetzt greifen? Wie können wir das, was Paulus hier schreibt, auch für unser Leben umsetzen? Aber wir müssen erstmal eine Grundlage noch schaffen. Wir müssen feststellen, dass die Frage, weil die wird unweigerlich aufgeworfen, die Frage, ja, was gibt es denn überhaupt für Kategorien? Und an der Stelle, wenn es um den Glauben an Jesus geht, spricht die Bibel Computersprache, 0 oder 1. Das ist Fakt, es geht nicht schwarz-weißer als der Fakt, der Unterschied zwischen jemand, der glaubt, der wiedergeboren ist, zu einer lebendigen Hoffnung, der den Geist Gottes in sich trägt, zu jemand, der nicht wiedergeboren ist. Der nicht den Geist Gottes hat, der nicht gewaschen ist durch das Blut des Lammes, es gibt keinen größeren Kontrast. Es sind komplett andere Lebensziele, ein anderer Lebensinhalt. Es gibt zwei Kategorien, die gerettet sind und die nicht gerettet sind, die Gläubigen und die Ungläubigen. Und das muss uns einfach bewusst werden. Ja, weil in diesen Arbeitsgemeinschaften und Beziehungen, in denen wir stecken, geht das vielleicht im Grundrauschen auch manchmal unter. Was macht dich denn überhaupt zu einem Christen? Was ist denn der Unterschied? Ich habe es schon angesprochen. Oder wie wird man Christ? Wir lesen in Römer 10, Vers 9 und 11, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Apostelgeschichte 16, 30, 31. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Johannes 1, 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es gibt keinen größeren Kontrast zwischen einem Menschen, der das erlebt hat und ein Lebensziel verfolgt, Jesus nach, der sein Leben in den Herrschaftsbereich von Gott übergeben hat, und demjenigen, der sein eigenes Lebensziel verfolgt, der Jesus gar nicht kennt. Wie kann denn ein Ungläubiger, der den Geist Gottes gar nicht hat, wie kann der denn das verstehen, die gleichen Lebensziele haben wie ich? Und Paulus geht jetzt her und gibt uns diese fünf Punkte noch weiter an die Hand, um das da wirklich ein Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Ein Ausrufezeichen. Ich predige das auch zu mir. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Ja, gar nichts. Was haben die beiden Dinge miteinander zu tun? Die Gläubigen streben nach der Gerechtigkeit Gottes, nach seinen Maßstäben und Wertvorstellungen in allen Lebensbereichen, und jemand, der ungläubig ist, der nicht den Geist Gottes hat, der steht unter dem Herrschaftsbereich des Teufels, des Fürsten, der in dieser Welt herrscht. Das ist Fakt. Und das steht dem Maßstab Gottes komplett entgegen. Nehmen wir das Beispiel Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Da denke ich relativ schnell an ein Gericht. Wer würde denn hergehen und sagen, der Angeklagte, der ein Lügner, ein Mörder, ein Betrüger und so weiter, dem das alles vorgeworfen wird, jetzt zu sagen, okay, die Gesetzlosigkeit, die setzen wir jetzt an die Richterstelle. Machen wir doch den, der überführt wurde von seiner Ungerechtigkeit, zum Richter und den Richter vielleicht zum Angeklagten. Das macht doch gar keinen Sinn. Gott ist gerecht und er hat uns zur Gerechtigkeit berufen und befreit. Und Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, wenn wir an Gott denken, haben nichts miteinander zu tun. In Römer 6, Vers 19 wird es unterstrichen: Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Matthäus 13, 41, 43. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit haben nichts miteinander zu tun. Der zweite Punkt. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Licht und Finsternis können nicht gleichzeitig nebeneinander existieren. Wenn ich in einem Raum das Licht anmache, wird die Finsternis verdrängt. Es gibt keine Koexistenz von Licht und Finsternis, es gibt keine Vermischung. Wenn das Licht an ist, ist die Finsternis weg. Ich lasse mich physikalisch gern eines Besseren belehren, aber in meiner Vorstellung gibt es keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Und in Gottes Wort lesen wir weiter, ich unterstreiche einfach, was Paulus hier sagt. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 1, Verse 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes 12, Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Was haben also Licht und Finsternis miteinander zu tun? Wir beziehen es immer wieder auf den Gläubigen und den Ungläubigen. Licht und Finsternis. Christus und Belial oder kann man auch sagen, und der Teufel. Wie stimmen Christus und Belial überein? Das ist der dritte Punkt. Der Name Belial bedeutet Unwürdigkeit bzw. Bosheit und steht für den Satan. Wie passt der Schöpfer des Lebens mit dem zusammen, der das Leben zerstören will? Wie passt die rettende Liebe Gottes, die in Christus sichtbar geworden ist, zusammen mit dem Lügner und Menschenmörder, der unser Verderben sucht, von Anfang an? Auch hier spricht Gottes Wort für sich, 1. Johannes 3, 7 und 8. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Jetzt wird es konkreter. Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? In Vers 15b schreibt es Paulus. Wenn du jetzt denkst, eigentlich unterscheide ich mich so von meinem Lebenswandel und von dem, wie mein Leben aussieht, gar nicht von jemand, der vielleicht ganz andere Lebensziele verfolgt und noch im Unglauben verharrt, solltest du dich fragen, ob vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ob du dich zurechtbringen lassen solltest von Gottes Wort oder ob du überhaupt zu der Wiedergeburt, zu einer echten Wiedergeburt durchgedrungen bist. Ob der Geist Gottes wirklich in dir Wohnung gemacht hat. Wenn dich nichts unterscheidet in deinem Lebenswandel, in deinem Denken, in deinen Lebenszielen zu jemand, der Gott gar nicht kennt, dann solltest du dich wirklich ernsthaft hinterfragen, ob du wirklich Christ bist, ob du gläubig bist. Und ich sage das als Ermutigung. Weil es gibt nichts Schöneres, wirklich zum Glauben durchzubrechen, eine Wiedergeburt zu erleben, wenn der Geist Gottes in einem Menschen Wohnung macht und eben genau wir von der Finsternis zum Licht kommen. wo es Licht wird in unseren Herzen und unser Leben einfach erneuert wird. Und vielleicht hast du dich über die Zeit auch in Joche einspannen lassen, die dich eher bremsen und abhalten, Gott zu dienen und dich eher an diese Welt binden und fesseln. Und du suchst vielleicht eher die Ziele dieser Welt durch diese Joche, in denen du drinsteckst. Dann möchte ich dich ermutigen, dich zu befreien von dem, das dich hindert, ganz Gott zu dienen. Dein Lebensziel als Gläubiger, dein Lebensinhalt, deine Erfüllung liegt doch in Christus. Meine Erfüllung, unsere Erfüllung soll in Christus liegen. Das bedeutet, sich selber zu verleugnen und das alte Ich in den Tod zu geben. Jeden Tag. Das fällt mir genauso schwer wie euch. Aber das Ziel ist doch nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das ist das Ziel. Und für jemand, der Jesus gar nicht im Herzen hat, der nicht wiedergeboren ist, der nicht den Geist Gottes hat, wie kann das alles denn zusammenpassen mit dem, was wir auch als Gläubige vorantreiben? Für den Ungläubigen liegt der Sinn in der Welt. Nach dem Tod kommt nichts mehr. Also packe ich so viel wie möglich in dieses Leben hier hinein. Und unfrei, geknechtet von der Sünde, als Sklaven der Sünde. Ja, wie kann ein Mensch, der Jesus gar nicht hat, der diese Befreiung nicht erfahren hat, denn Ziele Gottes verfolgen und umsetzen oder mit dazu beitragen, dass wir in irgendeiner Form im Glauben wachsen können? Mir ging es so, bevor ich wirklich zum Glauben gekommen bin, dass ich auf meine Ziele fixiert war. Und ich stehe immer noch in der Gefahr, dass sich das wieder überlagert und muss mich dahinter fragen. Aber grundsätzlich ging es mir primär um meine eigene Lustbefriedigung. Eigenliebe, Egoismus, Selbstverwirklichung, Anerkennung von Menschen. Das ist das, was mich angetrieben hat. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Ein Herrschaftswechsel in einem Leben, dass jemand wirklich von der Finsternis zum Licht kommt. Es geht weiter. Tempel und Götzenbilder. Wie stimmen der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 16 und 17, da schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Kapitel 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir sind ein Tempel Gottes. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, ich habe es verstanden. Es ist klar geworden. Der Unterschied ist eindeutig. Aber Paulus macht hier wirklich ein Ausrufezeichen nach dem anderen, dass wir das vor Augen haben. Sonst müsste er das doch nicht in dieser Vielzahl uns vor Augen stellen. Und dann die Aufforderung der Absonderung. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Das ist aus Jesaja 52, Vers 11. Weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Gott fordert Absonderung von seinem Volk des Eigentums, das er mit so starker Hand aus Ägypten befreit hat. Offensichtlich für die damalige Welt hat er sein Volk befreit. Und uns hat er befreit, nicht durch Wunder und Zeichen, die geschehen sind, wie beim Volk Israel, sondern durch das Blut seines Sohnes Jesu Christi. Wie viel kostbarer ist das, was jemand, der diese Wiedergeburt erfahren hat, ja, als das, was das Volk Israel vielleicht erleben durfte. Wir lesen in Gottes Wort, dass die Propheten ja, das nach dem Verlangen hatten, zu erfahren und zu erleben, was wir in Händen halten. und was wir heute besitzen, nämlich die Befreiung durch Christus. Das Unreine, von dem wir jetzt noch gelesen haben, das bezieht sich ganz sicher auf die heidnische Welt. Gott hat da ja auch klar eine Grenze gezogen, Volk Israel und die heidnische Welt. Aber auch auf jede Form des Bösen, ob das nun im geschäftlichen, sozialen oder auch religiösen, also in unserem im Gemeindebereich ist, in dem Glaubensbereich. Wie können wir das jetzt verstehen und anwenden, praktisch für unser Leben, was Paulus hier uns aufgeschrieben hat oder den Korinthern aufgeschrieben hat? Wie ist das mit dem fremden Joch? Wenn wir das anwenden auf die verschiedenen Lebensbereiche, dann wird, denke ich, relativ klar, wie wir das praktisch auch dann sehen können. Lasst uns mal die Ehe anschauen. Eigentlich ist der Bezug nicht die Ehe, den Paulus hier macht, aber ich glaube, wir können das sehr gut darauf anwenden. Dürfen bzw. sollen Christen Ungläubige heiraten? So, nach der Argumentationskette von Paulus fällt es mir schwer jetzt zu sagen, wir können es ja mal probieren. Warum ist das ein fataler Fehler? Und wir sind immer noch, wir können entscheiden. Wir können Entscheidungen treffen, die richtig sind und vielleicht dann Segen zur Folge haben und Entscheidungen treffen, die falsch sind und dann eben keinen Segen zur Folge haben. Wenn wir dieses Gebot missachten, dann bringt es offensichtlich große Schwierigkeiten mit sich. Denkt an die zwei Zugtiere. Die unterscheiden sich so in Stärke, in Ausrichtung, in Schrittlänge, in Lebensrichtung. Der eine ist schnell, der andere vielleicht langsam. Ihr dreht euch im Kreis. Ihr könnt nicht das Wichtigste, wenn ihr als Gläubigen jemand heiratet, der ungläubig ist, ihr könnt nicht das Wichtigste in eurem Leben mit dieser Person teilen. Aber ihr seid eins. Ja, durch die Ehe seid ihr ein Fleisch. Und ihr könnt das Wichtigste in eurem Leben, das ihr erlebt habt, das Kostbarste, nämlich der Glaube an Christus, der Geist Gottes, der in euch antreibt, ihm zu dienen, könnt ihr nicht teilen. Wie erzieht ihr eure Kinder, wenn ihr welche habt? Wie sieht es mit dem Gottesdienst aus? Geht der Partner vielleicht mit oder gehe ich alleine? Eure Ziele sind doch dann völlig unterschiedlich. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert. Man muss aber ganz viele Kompromisse eingehen. Und wenn das der Fall sein sollte, also wenn jemand, der gläubig ist, jemand Ungläubiges geheiratet hat, gesagt hat, oh, ich war so verliebt und überwältigt von Gefühlen und merkt vielleicht im Nachhinein, das ist jetzt schwierig. Ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Dann ist es auch kein Freibrief, weil Paulus schreibt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, sich scheiden zu lassen. Das steht gegen Gottes Willen. Gott hasst die Scheidung, weil Gott die Ehe als ein Abbild von der Beziehung von Christus zu uns angelegt hat. Und das ist ein Bild. Deswegen ist es kein Freibrief. Auch wenn du vielleicht verheiratet bist und dann zum Glauben kommst, das kann ja sein, kann passieren. Ist es auch kein Freibrief zu sagen, okay, ich muss mich absondern, das geht nicht. Licht und Finsternis, das passt nicht mehr zusammen, dann kann ich mich scheiden lassen. Das ist nicht richtig. Wenn das der Fall ist, dann bleibt nur die Hoffnung, dass Gott mit unseren Schwachheiten barmherzig ist und gnädig und dass der Partner dann vielleicht doch zum Glauben kommt. Aber mit dem Vorsatz, eine Ehe zu schließen, zu sagen, ich heirate, ich weiß ja, ungläubig oder sie ist ungläubig, und vielleicht wird sie ja dann durch das, dass wir dann heiraten und ich da dann vielleicht noch enger rankomme, vielleicht wird sie dann oder er dann gläubig, ist der komplett falsche Ansatz. Das ist ein Spiel mit dem Feuer und möchte Gott nicht, ganz offensichtlich. Macht das keinen Sinn. Und es gibt ja genug Probleme in Ehen, wo zwei Gläubige sind. Das heißt ja nicht hier so, okay, jetzt, wenn dann zwei Gläubige heiraten, ist alles Sonne, Wonne, Heiterkeit. sondern da gibt es ja genauso Probleme und Schwierigkeiten und Hürden und Herausforderungen. Schwer genug. Aber die zwei können auf der Basis von der Wiedergeburt, von dem Geist Gottes, der ja in jedem wohnt, aus der Vergebung leben. Und das ist doch die beste Basis für eine Beziehung, dass man sich vergeben kann und für die Ehe kämpft, füreinander einsteht und das gleiche Lebensziel verfolgt. Jetzt will sich einer voll aufopfern für die Gemeinde. Ja, und dann bleibt der andere, dann bleibt aber die Beziehung zu kurz. Ihr könnt nicht das, was Gott eigentlich mit euch vorhat, mit jedem Einzelnen, der gläubig ist, das volle Potenzial, das Gott in euch gelegt hat, das könnt ihr gar nicht abgreifen. Es geht nicht, weil das Joch ist ungleich und es ist immer Schlagseite. Und ihr versteht. Und wie schön ist es, wenn das Joch eingespannt wird und beide haben das gleiche Ziel. Die gleiche Ausrichtung. Und dann geht's vorwärts. Hey, lass uns Gott dienen. Gott lässt hier keinen Spielraum und ich denke, wir haben verstanden, warum das so wichtig ist. Jetzt kommt ein großer Punkt, Glaubensgemeinschaften. Der hat mich auch beschäftigt, weil ich bei mir selber gemerkt habe, wie stehe ich denn da dazu? Was gibt es für Abgrenzungen oder Nicht-Abgrenzungen? Was für Möglichkeiten gibt es? Wie sehe ich das eigentlich? Und es ist immer schön, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und sich selber hinterfragt und mal dann selber auch merkt und vielleicht zurechtgebracht wird mit einer falschen Einstellung oder einer falschen Sichtweise. Aber ihr müsst es bitte für euch selber auch prüfen, was da steht und dann überlegen, was das für Auswirkungen hat. Es ist nicht möglich, dass Ungläubige in der Gemeinde und am Reich Gottes mitarbeiten. Wie kann jemand, der noch im Herrschaftsbereich des Teufels steht, helfen, das Reich Gottes aufzubauen? Der nicht den Geist Gottes in sich hat, der nicht wiedergeboren ist. Und ich möchte jetzt nicht nochmal alle fünf Punkte aufzählen und uns vor Augen malen. Um in der Gemeinde zu dienen, braucht es ein ganz klares Zeugnis und Bekenntnis, dass der oder diejenige wieder geboren ist. Jetzt kann man die Grenze zwischen Mitarbeit mit geistlicher Verantwortung und rein praktischer Mitarbeit vielleicht noch diskutieren und setzen. Aber klar muss jedem sein, dass jemand, der nicht gläubig ist, auf gar keinen Fall geistliche Verantwortung übernehmen kann in der Gemeinde. Ohne Geist Gottes kann ich nicht geistlich Verantwortung übernehmen in der Gemeinde. Ist unmöglich. Zum Beispiel Predigt oder Bibelstunde, Verkündigungsdienste, wo ich geistlich einfach Wort Gottes weitergebe. Wie sieht es mit praktischen Mitarbeitern aus? Ja, nein, ja, aber nur wenn. Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil mich das Thema einfach auch jüngst beschäftigt hat, in ganz praktischer Form. Und habe mich dann gefragt, wie sehe ich das? Wie habe ich das in der Vergangenheit betrachtet? Und habe gemerkt, ja, ich habe da tatsächlich auch keine klare Linie. Oder das mal so gehandhabt oder mal so. Und ich möchte mich da ja auch zurechtbringen lassen. Wie sieht es mit praktischer Mitarbeit aus? Ich habe drüber nachgedacht. Und was ich nicht damit meine, ist wieder ein Extrem, wenn es darum geht, dass wir spontan hier Mittagessen machen und die Leute, die da sind, die helfen mit. Hier Stuhlen, Tische aufbauen und so weiter. Das gehört zum Anstand. Das ist ganz normales Miteinander. Ja? Das gehört zum alltäglichen Leben dazu. Was ich meine, ist eine aktive Mitarbeit, eine regelmäßige aktive Mitarbeit in rein praktischer Form. Könnt ihr sagen, okay, dann trennen wir das, geistlich, nicht geistlich. Aber ich sehe an der Stelle auch einige Punkte und Schwierigkeiten, die der Kompromiss, den man da dann eingeht, mit sich bringt. Ich möchte es einfach durchgehen mit euch, weil es mich beschäftigt hat und der Text es so hergibt. Die erste Frage ist, wo hört praktische Mitarbeit auf und wo fängt dann geistliche Mitarbeit an? Gibt es wirklich so eine klare Trennung? Oder gibt es nicht immer Überschneidung? Ich kann meinen Geist nicht von meinem Körper trennen. Ja, auch wenn ich praktisch mithelfe, dann wirkt ja immer mein, also ohne meinen Geist kann ich nicht praktisch mithelfen. Also Gibt es überhaupt also eine alleinige praktische Mithilfe oder wirkt mein Geist immer mit? Fragezeichen. Zweitens, noch eine Schwierigkeit, wenn man da einen Kompromiss macht. Als Mitarbeiter bin ich ja auch immer Vorbild und Teil der Gemeinschaft selber. Und auch wenn es ganz klar getrennte Aufgabenbereiche gibt und für jeden klar ist, was Sache ist, ist doch ein Kompromiss, der undurchsichtig ist und viel Spielraum für Spekulation lässt. Es wirft vielleicht unnötige Fragen auf. Ja, wie ist das jetzt genau? Wenn es auch nicht kommuniziert ist. Und es gibt Diskussionen in der Gemeinde, die zu Spannung führen können, was nicht sein müsste. Drittens, es gibt ja auch einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja, wenn der oder die jetzt da mitarbeiten darf, obwohl eigentlich nicht gläubig, wieso dann ich nicht? Und auch wenn die Frage nicht offen ausgesprochen wird, kann das auch zu unnötigen Spannungen führen oder ja, vielleicht was Unausgesprochenes, das unnötig Unruhe in die Gemeinde auch reinbringen kann. Viertens, auch ein gut gemeinter Pragmatismus ist bei Gottes Maßstäben, denke ich, fehl am Platz. Nach dem Motto, wir brauchen jemand und deshalb nehmen wir, was da ist. Gott segnet und belohnt den Dienst, denke ich, wenn er nach seinem Willen geschieht und getan wird. Und dann ist es vielleicht besser, wenn wir uns fragen, ist der Dienst dann jetzt überhaupt dran, wenn wir nicht genug Mitarbeiter haben, die das geistlich mittragen. Ich glaube, es ist manchmal besser, sich dann zu reduzieren und zu sagen, dann gibt es halt das eine oder andere Programm nicht. Aber ein gut gemeinter Pragmatismus ist da, denke ich, fehl am Platz. Und ich bin eigentlich Freund von pragmatischen Lösungen. Deswegen, ich sage es nochmal, ich predige auch zu mir. Oder in erster Linie zu mir. Fünftens, ich sehe hier auch zusätzlich die Gefahr, und ich erkläre das auch, dass sich der oder diejenige, der mithilft, irgendwo in der falschen Sicherheit wiegt. Das kann passieren und vielleicht gar keine Notwendigkeit sieht. Naja, es braucht eigentlich eine Erneuerung, es braucht eine Wiedergeburt, es braucht einen tiefgreifenden Herrschaftswechsel, um im Reich Gottes überhaupt dienen zu können. Warum sehe ich das so? Warum ist das Thema mir vielleicht auch speziell wichtig? Ich habe als Nichtbekehrter in einem Teenie-Kreis mitgearbeitet. Ich habe in der Welt gelebt und so ein bisschen in der Gemeinde. Ich habe mit einer Freundin zusammen gewohnt. Das war alles bekannt. Ich habe am Wochenende Heavy Metal oder Metal-Konzerte gespielt. Und ich bin in zwei Welten unterwegs gewesen. Ja, Alkohol, Rauchen, das volle Programm. Und ich war trotzdem Teenie-Leiter in einem Teenie-Kreis. Ja, wohlgemerkt mit geistlicher Verantwortung. Die Liebe Gottes, die sagt auch die Wahrheit. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann glaube ich, wenn Jesus nicht, die göttliche Liebe sagt die Wahrheit. Und die Wahrheit, die tut manchmal weh, aber ist notwendig. Ich glaube, sonst wäre Jesus nicht am Kreuz gelandet, am Ende. Und mir hätte es gut getan, die göttliche Wahrheit in Liebe zu hören. Wenn irgendein Leiter zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Benny, das sage ich jetzt im Nachhinein, ja rückwirkend betrachtet, dein Lebenswandel und so wie du unterwegs bist, du musst dir mal die Frage stellen, ob du wirklich Gottes Kind bist. Du kannst nicht als Teenie-Kreismitarbeiter hier arbeiten, das funktioniert nicht. Da gibt es eine klare Trennung zwischen Licht und Finsternis, ist dir das klar? Gott liebt dich, er will, dass dein Leben gelingt. Es braucht einen Herrschaftswechsel. Das hätte ich gebraucht. Wirklich dringend. Anstatt mitschwimmen zu können, mitmachen zu dürfen, in dem Verständnis, ha, passt ja alles. Wenn keiner was sagt, ha, ist okay. Ich habe gefragt, auch meine Leiter damals, warum sie nichts gesagt haben. Das hat mich interessiert. Hey, wieso habt ihr mich da mitarbeiten lassen in meinem Zustand? Und zwar genau der Punkt, wir haben gehofft, dass durch die Mitarbeit du dann vielleicht zum Glauben kommst oder sich irgendwie was ändert. Gut gemeint, wirklich. Und ich schätze auch die Leute, die sich die Zeit genommen haben, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, nicht der richtige Ansatz. Ihr müsst selber entscheiden. Ich glaube, Gott segnet, wenn wir da auch einfach uns an so nah wie möglich an sein Wort halten. Ich muss da bekennen oder zugeben, ich habe in Bezug auf Mitarbeiterschaft, praktische Mitarbeit, da auch schon Kompromisse gemacht. Und wisst ihr, es wird immer dann schwer, es ist nicht schwer, wenn da keine persönliche Beziehung und ein sehr nahes Miteinander mitschwingt, dann fällt es uns vielleicht nicht so schwer. Aber es fällt uns immer dann schwer, wenn es um Menschen geht, die uns wirklich am Herzen liegen, die wir lieben, wo wir sagen, hey, das wäre doch jetzt auch nicht, das könnte man doch einfach dann auch so machen. Ich glaube, auch da ist wichtiger und wäre es richtig gewesen, das anders zu handhaben und in Liebe Gottes Wahrheit weiterzugeben. Vielleicht wäre es genau da wichtig gewesen, das Ganze in Gang zu setzen. Wenn jemand ja Interesse hat, mitzuarbeiten und sich einzubringen, gibt es ein liebevolles Nee? Nein, tut mir leid, weil erst muss ein Herrschaftswechsel passieren. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott da mit mir und mit der Entscheidung da auch barmherzig ist und gnädig ist und trotzdem Gutes draus machen kann. Und wenn dann jemand trotzdem zum Glauben kommt und wieder geboren wird, ist es umso größeres Gnadengeschenk für mich. Das ist für mich ein Gnadengeschenk, wo Gott einfach dann trotzdem handelt, auch wenn ich vielleicht manche Entscheidungen anders hätte treffen sollen. Das ist herrlich. Aber ich möchte mich da auch korrigieren lassen und mich an Gottes Wort halten. Und wie schön ist es, wenn jemand ein klares Zeugnis hat von Christus? Das ist jetzt das Gegenteil. Ja? Da gibt es gar keine Fragen. Das finde ich super. Jetzt ist jemand in der Gemeinde, der hat ein klares Zeugnis, ist wiedergeboren, steht für den Herrn ein, der wird aufgenommen, am besten noch in die Gemeinde. Und die ganze Gemeinde weiß, der oder diejenige, die gehören zu Christus, zum lebendigen Gott. Und es gibt gar keine Fragen. Wenn jetzt irgendjemand dann irgendeinen Dienst übernimmt, gibt es gar keine, da gibt es einfach keine Unklarheiten und auch keine Spannung. Super. Wir können das jetzt ausweiten noch. Geschäftsbeziehungen. Ja, mache ich mich selbstständig mit jemand, das war jetzt Gemeinde, langer Teil, tut mir leid. Geschäftsbeziehungen. Mache ich mich selbstständig mit jemand, der nicht gläubig ist? Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich sagen, wohl eher nicht. Lebensziele sind komplett anders. Aber wie ist denn bei der Arbeit, wie viel, wie tief kann ich zusammenarbeiten, wenn die Firma vielleicht Ziele verfolgt, die komplett gegen mein Gewissen verstoßen? Ja, ich mache es plakativ, möchte ich als Christ in einer Zigarettenfabrik arbeiten? Und da appelliere ich einfach an euer Gewissen, da müsst ihr euch fragen, wie tief kann ich mich in dieser Welt als Christ bewegen, ohne dass ich mich selber wirklich schuldig mache. Wenn es um Ausbeutung von Menschen geht oder Betrug oder Lügen oder was auch immer. Was auch immer auf euch zukommt und die Welt ist, wie sie ist. Und das müssen wir als Christen im Auge behalten. Wie tief lassen wir uns da dann mit in ein Joch einspannen? Und wann ist die richtige Zeit zu sagen, das geht in eine völlig falsche Richtung, ich muss die Reißleine ziehen. Fallschirm auf, ich muss da raus aus dieser Beziehung. Ja, das ist ein Bereich, wo Gott uns auch die Verantwortung überträgt, zu entscheiden, durch das Gewissen, das wir haben, den Geist Gottes, wo wir, glaube ich, merken, wann ist zu viel? Oder wie tief kann ich da dann mitgehen? Und man kann es übertragen auf alle möglichen Bereiche, weil auch im Geschäft, in der Geschäftswelt, wenn ich keinen Gewissenskonflikt habe, dann soll ich da ja ein Licht sein. Und es ist auch wichtig, sich da nicht rauszuziehen. Ja, wenn wir nicht mehr dann, wir können nicht aus der Welt rausgehen, sollen wir auch nicht. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Aber es gibt dann einfach eine Grenze, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht mitreißen lassen. Vereine, ist auch so ein Thema. Klar kann ich als Christ auch in einem Verein mitmachen. Ja, wenn dann halt jedes Mal nach dem Training alle noch zusammenhocken und sich die Hucke vorlaufen lassen, ist die Frage, muss ich da dabei sein? Ist das wirklich mein Platz? Kann ich da Licht sein oder geht mein Licht, wird es dann zugeschüttet? Und ich werde eher mitgerissen. Und leidet mein Zeugnis vielleicht auch dann in der Welt? Weil ich werde ja auch als Christ dann wahrgenommen. Und wie viel gehe ich dann mit? Wie viel lasse ich mich in so ein Joch einspannen? Könnt ihr ewig weiterspinnen in alle möglichen Lebensbereiche. Ich kürze hier ab. In 1. Petrus 1, Vers 13 bis 19, da lesen wir: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich noch einige Bands, in denen ich mitgespielt habe. Und für mich war klar, ich muss da jetzt raus. Wir hatten noch ein Konzert angesagt. Und ich weiß, ich lasse meine Freunde, die Jungs, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, gute Freundschaften entstanden sind, eine enge Beziehung. Ich stoße denen allen extrem vor den Kopf. Aber wie kann ich denn als ein wiedergeborenes Kind Gottes jetzt da auf die Bühne sitzen und ein Konzert spielen, mit Liedern und Inhalten, wo ich so ganz und gar nicht mehr dahinter stehe? Wie kann ich das? Und da gab es einen Bruch, aber für mich war klar, ich muss da jetzt raus. Ich kann nicht diesen Kompromiss weiterfahren oder weitermachen, ich muss dieses Joch loswerden. Und es hat wehgetan. Das waren gute Freunde, da sind wirklich Freundschaften auch kaputt gegangen. Im Nachhinein kann man sich wieder in die Arme nehmen und wenn man sich sieht, ist jetzt kein böses Blut irgendwie zurückgeblieben oder so. Aber es war wichtig, eine klare Trennung. Und ihr müsst für euch selber entscheiden, in eurem Leben, wo könnt ihr Licht sein und wo steht ihr in der Gefahr, mitgerissen zu werden oder euch in ein Joch spannen zu lassen, das euch wirklich knechtet. Und wo ist wichtig, sich aus dem Joch zu befreien und zu sagen, nein, Schluss, der Umgang, das, was hier passiert, mit dem möchte ich mich nicht abgeben. Das ist einfach ein Ungut für mich. Schluss, na endlich. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 2. Korinther 6, 17b und 18 haben wir gelesen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Was ist das für eine Verheißung? Und Paulus schließt den Abschnitt mit den Versen, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das Ziel der Verheißung, dass wir Söhne und Töchter sind von unserem Herr und Heiland, ist Heiligung. Und Reinigung, Absonderung des Leibes und des Geistes zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Das steht da. 2. Korinther 7, Vers 1. Wir sind Söhne und Töchter. Und vielleicht ist es ein hartes Wort für dich oder eine Ermahnung. Ich weiß es nicht, wo du stehst in deinem Leben. Mich hat es wachgerüttelt in der Vorbereitung, aufzupassen, weil man sich ganz leicht in solche Abhängigkeiten reinziehen lässt, ohne es vielleicht zu merken oder zu wollen. Und wir sollen da wachsam sein. Ja. Und trotzdem haben wir die Verantwortung, Lichter zu sein. Und ich habe zum Schluss noch ein kleines Statement im Bezug auf die Heiligung und zu diesem Abschnitt von Spurgeon. Spurgeon wird ja ab und zu zitiert. Ein sehr, sehr, sehr belesener Mann, der die Geschichte des Glaubens stark geprägt hat. Und das fand ich ganz treffend, weil es passt einfach. Er schreibt, haltet den Unterschied zwischen einem Christen und einem Ungläubigen aufrecht und macht ihn mit jedem Tag deutlicher. Habt ihr nie von dem Prediger gehört, der sich über den Teufel beklagte, weil ihm dieser mit einem seiner Gemeindeglieder davongelaufen war? Der Feind erwiderte ihm, ich fand ihn auf meinem Grund und Boden und darum nahm ich ihn mit. Und so möchte ich dem Erzbetrüger auch einen Halt zurufen, aber das wird nichts nützen, wenn er euch auf seinem Gebiet findet. Jeder Vogelsteller beansprucht den Vogel, den er in seinem eigenen Netz findet. Ich fing ihn in meinem Netz und darum ist er mein. Wir werden es vergeblich versuchen, Satan dieses Eigentumsrecht streitig zu machen. Aber wir dürfen nicht zu streng sein, sagt jemand. Dazu ist in dieser Zeit keine Gefahr vorhanden. Ihr werdet in der Heiligkeit nie zu weit gehen, noch je dem Herrn Jesus zu ähnlich werden. Wenn euch jemand beschuldigen sollte, dass ihr zu streng seid und es zu genau nehmt, so seid nicht darüber traurig, sondern versucht, diese Beschuldigung wirklich zu verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Herr Jesus an dem letzten großen Tag sagen wird, ihr seid nicht weltlich genug gewesen. Amen. Ich bete noch.